Heute geht es weiter mit der Predigtreihe über Abraham. Und wir kommen heute zu einer der skurrilsten und komischsten Episoden in dem Glaubensleben dieses wunderbaren Helden dort. Es ist skurril und erschreckend zugleich. Ja? Was der sich da geleistet hat, war absolut daneben. Und was in seiner Familie vor sich ging, völlig daneben. Da sehen wir, was wir da heute sehen können, dass das passt überhaupt irgendwie gar nicht zu dem Glaubenshelden, so denken wir, und schon gar nicht zum Abraham. Wenn ich an Abraham denke, dann denke ich meistens an dieses mächtige Vorbild, ja, Glaubenstitane, der sich durch nichts zu erschüttern ließ in seinem Vertrauen zu Gott. Ich sehe seine Hingabe und seinen Mut und seine Treue und so. Und im heutigen Text, den wir nachher anschauen werden, nichts davon. Einfach völlig daneben. Der gesamte Text, 1. Mose 16, erscheint unwirklich, richtig anstößig sogar. Nach gefühlt ewigem Warten, dass Gott endlich sein Versprechen wahrmacht, dass Abraham und Sarah einen gemeinsamen Sohn haben würden, kommt Sarah nach 10 Jahren schließlich auf den brillanten Vorschlag und die Idee, ihre Sklavin Hagar als Leihmutter zu gebrauchen. Und sie schlägt vor, ihrem eigenen Mann Sex mit ihrer Sklavin zu haben. Und er lässt sich drauf ein. Welche Folgen das für das Familiengeschehen hat, das könnt ihr euch schon ahnen. Und so alleine beim oberflächlichen Lesen, da rollen sich einem die Fußnägel hoch. Alles dort, was dort in dem Leben des Glaubenshelden passiert ist, war absolut gestört und nur kaputt. Schräge Ideen, Beschuldigungen, Intrigen, Ablehnen von Verantwortung. Nicht für 5 Sekunden hat er über den Wert eines Menschen nachgedacht, sondern einfach die kalte Schulter gezeigt. Sowas kennen wir in der Bibel kaum und schon gar nicht von Menschen, die positiv erwähnt werden und nicht von Abraham. Hören wir mal auf den Text. Die Emilian wird uns den Text vorlesen. Vielen Dank.
Doch Sarai, Abrahams Frau, blieb kinderlos. Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte sie zu Abraham: Du siehst, dass der Herr mich keine Kinder bekommen lässt. Wenn du dich jedoch mit meiner Sklavin einlässt, komme ich vielleicht durch sie zu einem Kind. Abraham war einverstanden. Da gab Sarai ihm ihre ägyptische Sklavin zur Frau. Abraham lebte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Da sagte Sarai zu Abraham: Du bist schuld an dem Unrecht, das ich ertragen muss. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Und kaum merkte sie, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Der Herr richte zwischen dir und mir. Abraham erwiderte: Hier ist deine Sklavin. Sie ist dir an deiner Gewalt. Mach mit ihr, was du willst. Da behandelte Sarai sie so hart, dass sie ihr davonlief. Doch der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste, bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt, und fragte sie: Hagar, Sklavin Sarais, wo kommst du her und wo willst du hin? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, erwiderte sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr: Geh zu deiner Herrin zurück und ertrage ihre harte Behandlung. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Dann fügte er hinzu: Du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen, den du Ismael, Gott hört, nennen sollst, denn der Herr hat dein Jammern gehört. Er wird ein Wildesel von Mann sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Und all seinen Brüdern tanzt er auf der Nase herum. Da gab Hagar dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen Elroi. Sie sagte: Du bist ein Gott, der nach mir sieht. Denn sie fügte hinzu: Habe ich denn wirklich dem nachgeschaut, der mich angesehen hat? Darum nennt man den Brunnen jetzt Be'er Lahai Roi, Brunnen des Lebendigen, der nach mir schaut. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Abraham war damals 86 Jahre alt.
Vielen Dank. Wir werden nun den Text von dem ganzen Abschnitt ausgenommen, die letzten drei Verse, hier die Predigt überstehen lassen, dass wir es mitlesen können. Für den Fall, dass ihr denkt, die Schrift ist ja so klein, kleine Ermutigung, das nächste Mal bringt einfach eure Bibel mit und lest selber mit. Das ist noch besser, als wenn man es hier so klein darstellen muss. In unserem Text, da finden wir vier Charaktere. Erstens mal die Sklavin Hagar, ich sage einfach Sarai statt Sarai und Abraham statt Abraham, weil das ist uns geläufiger. Ja? Also erstmal finden wir die Sklavin Hagar, die benutzt und umhergeschubst wird. Dann finden wir zweitens Sarah, die Frau vom Abraham, die keine Kinder bekommen konnte und daran richtig verzweifelt ist. Drittens Abraham, der alle Weisheit hier an der Garderobe abgegeben hat. Und viertens den Engel des Herrn. Schauen wir es an. Zuerst die Hagar. Vers 1 und 2, da finden wir den Hintergrund. Ja? Sarai, Abrahams Frau, blieb kinderlos. Und was tut sie? Sie gibt Gott die ganze Schuld an der Sache. Abraham, du siehst doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder kriegen kann. Was sie eigentlich hier sagt ist, mein lieber Abraham, ja, du hast damals von Gott diese Verheißung bekommen, dass wir einen Sohn haben werden. Ich kann es nicht erkennen. Doch schau, was passiert? Nix. Wie lange ist es noch mal her? 10 Jahre? Das Gegenteil ist der Fall. Gott hat sich gegen mich gestellt. Er hat mich verschlossen. Es kümmert ihn kein bisschen. Ja? Ich bin des Wartens müde. Und so kommt sie auf den Vorschlag von Leihmutterschaft. Schlaf mit der Hagar. Und hier müssen wir wissen, in der damaligen Gesellschaft war das nichts Ungewöhnliches. Es war völlig akzeptabel. Nimm die Hagar, hab Sex mit ihr, wird sie schwanger, zählt das Kind als meines, denn sie gehört mir als Sklavin ja auch. Und die ägyptische Hagar, die war Sklavin, Eigentum der Sarah. Wie eine Sache, wie ein Topf oder ein Schrank oder ein Stück Seife oder so. Das Schreckliche an Sklave sein, du hattest nichts zu melden. Und nun schaut, was passiert. Abraham tut's und die Hagar wird schwanger. Vers 4, und als sie merkte, dass sie schwanger war, fing sie an, auf ihre Herren herabzusehen. Dieses Wort herabzusehen, das bedeutet im Hebräischen verachten, klein machen, so unbedeutend anschauen und sowas. Im Deutschen klingt es schon nicht so toll, oder herabschauen, verächtlich machen. Wenn man an die damalige Gesellschaft denkt, jedenfalls, dann spricht das Bände. In der damaligen Gesellschaft wurde es als einer der höchsten Werte überhaupt angesehen, dass eine Frau ihrem Mann ein Erbe schenken konnte. Das war wichtig. Sarah geht also hin, schlägt dem Abraham diesen Deal vor und er lässt sich drauf ein und die Hagar wird schwanger. Und mit ein bisschen Fantasie alleine könnt ihr euch schon vorstellen, was da passiert ist. Ja? Hier sind nicht nur diese ganzen gemischten Gefühle, die in Sarah rumoren, dass ihr Mann mit einer anderen Frau schläft. Nein, die Hagar wird tatsächlich schwanger. Und nun trägt sie Abrahams Kind in sich, Abrahams Erbe. Und Sarah, die kriegt eine Zuschauerrolle. Die kriegt mit, wie Hagars Bauch immer größer wird, wie das Kind heranwächst und so. Und Hagar, die Hagar, was ist ihre Reaktion? Sie sieht plötzlich sich in einem veränderten Status. Sie hat was, was Sarah nie hatte. Die Sklavin wertvoller als die Herrin und sie verachtet sie. Seht ihr den ganzen Schlamassel, der hier passiert ist? Sarah wollte Gott nur so ein bisschen mal unter die Arme greifen und erntet Verachtung, klein machen, fühlt sich in der ganzen Sache von Sarah total unfair behandelt. Und Vers 5, da bricht's aus Sarah so regelrecht heraus. Ja? Du bist schuld an der ganzen Geschichte. Du hast die Schuld an dem Unrecht, das ich nun ertragen muss. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Wortwörtlich steht da, ich habe sie dir zwischen die Beine gelegt. Ja? Und kaum merkt sie, dass sie schwanger ist, verachtet sie mich. Der Herr richtet zwischen dir und mir. Wow, das ist hart, oder? Hier ploppt die ganze Verzweiflung, innerer Schmerz, Enttäuschung und Demütigung an die Oberfläche. Und Abraham? Abrahams Reaktion? Was soll's? Sie gehört dir, mach mit ihr, was du willst. Daraufhin, Vers 6, Sarah behandelt sie so hart, dass Hagar davon lief. Und wenn da steht, behandelte sie hart, dann wird hier dasselbe Wort benutzt, was für die Sklaventreiber benutzt wurde, als in Ägypten die Israeliten nicht schnell genug die Steine basteln und brennen konnten und so. Sie haben die Peitsche benutzt und sie geprügelt. So ging Sarah mit der Hagar um. So eine harte Behandlung. Und Hagar haut ab, natürlich ja. Das ist die Geschichte. Warum steht sie in der Bibel? Warum ist das ein Teil der Biografie Abrahams? Dass Leihmutterschaft Probleme mit sich bringt, das kann sich jeder vorstellen. Sarah und Hagar waren Frauen aus Fleisch und Blut, ja, mit Emotionen und Wertvorstellungen und so. Dass Sklaverei nicht toll ist. Menschen als Sache behandelt werden, das kann, dass sowas nicht aufwertet, das kann sich jeder vorstellen, oder? Die Verzweiflung, die Demütigung, die Ungerechtigkeit, die da ist, die kalte Schulter, die der Abraham dieser Sache, mit der er die Sache abtut, das ist hier unglaublich. Was sollen wir nun mit dieser Geschichte machen? Und genau an dieser Stelle kann ich euch sagen, da habe ich bemerkt, wie wir schnell mal in eine Falle tappen, wenn wir das Alte Testament und ganz besonders Biografien lesen, was wir gerade hier tun, ja. Wie? Wir lesen die Bibel als ein Buch von Tugenden, moralische Anweisungen, eine Reihe von Geschichten, Helden, von denen ich lernen kann, positiv oder negativ. Tu das und du bist okay oder lass das und du bist okay. Und genau da liegt der Fehler. Die Bibel ist eben kein Buch von Superhelden mit tugendhaftem Vorbildcharakter. Die Bibel ist ein Buch des Evangeliums Gottes. Hier werden Menschen geschildert, wie sie sind, ja, ungeschminkt mit Ecken und Kanten, Höhen und Tiefen, Guten und Schlechten. Kein einziger könnte vor Gott bestehen, wäre da nicht Gottes Gnade, Gottes Eingreifen. Nicht einer. Abraham nicht, David nicht, Daniel nicht, Paulus nicht, niemand. Das ist das Problem. Wir studieren das Leben einer Person, oh, das ist mein Vorbild, und geben uns schrecklich viel Mühe, in den Fußstapfen dieses Menschen zu folgen, und es klappt eher schlecht als recht. Oder wir sagen, oh, da ist ein Mensch, der ist so fürchterlich, das ist ein negatives Beispiel, das muss ich vermeiden und so, was der getan hat, darf ich auf keinen Fall tun, und wir geben uns schrecklich viel Mühe, nicht in diesen Fußstapfen zu tun und zu folgen, und es klappt mehr oder weniger schlecht als recht. Doch das ist nicht der Sinn dieser Geschichten. Wir können Gott niemals, niemals mit unseren Taten beeindrucken oder beeinflussen, weder mit guten noch schlechten. Es geht nämlich gar nicht um unsere Taten. Es geht nämlich gar nicht um uns. Es geht in der ganzen Bibel nicht primär um uns, es geht um Gott. Die Bibel ist eben kein Verhaltenshandbuch. Halt dich an die Regeln und du wirst von Gott gesegnet. Nein, die Bibel ist ein Buch von Gottes Eingreifen der Gnade in das Leben von Menschen, die das allesamt überhaupt nicht verdient haben, die ständig daneben treten, die nur zu oft sich sogar seinem Eingreifen widerstehen. Und obendrein zu oft noch nicht einmal richtig wertschätzen, dass sie von ihm gerettet werden. Unser heutiger Text, der unterstreicht auch, dass sogar die Besten aller Menschen ständig versagen, moralisch wie auch geistlich. Und sie schaffen es nicht, über ihren Schatten zu springen, und sie schaffen es nicht, der Selbstverliebtheit ihres Herzens zu entfliehen. Doch Gott, wie Gott eben wirklich ist, kommt ihnen immer wieder entgegen. Er gibt nicht auf. Er geht ihnen geduldig hinterher. Er rettet sie wieder und wieder und wieder und wieder. Oh ja, die Bibel ist ein Buch des Evangeliums der rettenden, verändernden Botschaft von Gottes Gnade. Ein Buch der großartigen, unverbrüchlichen, des positiven Wesens Gottes, der für uns ist und es sogar trotz uns. Es geht nicht darum, verhalte dich ordentlich, verändere dich und dann schulde dir Gott was. Nein, es geht darum, Gott kommt zu dir, er begegnet dir mit Gnade und das ist das, was dich verändert. Nun schau dir die Hagar an, sie rennt weg. Der Engel des Herrn findet sie, Vers 8, ja. Hagar, Sklavin Sarahs, wo kommst du her und wo gehst du hin? Oh, ich bin weggelaufen. Geh zurück zu deiner Herrin und ertrage ihre harte Behandlung. Und das Erstaunliche ist, sie geht zurück. Warum? Und die Antwort finden wir in Vers 10, da sagt der Engel des Herrn, ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Du wirst einen Sohn bekommen, den du Ishmael heißen wirst, Gott hört, denn der Herr hat dein Jammern gehört. Und wir haben vorhin schon gesehen, in einer Gesellschaft war das damals der Traum einer jeden Frau, einen Sohn, Nachkommen, am liebsten eine unzählbare Menge. Warum ging sie zurück? Warum war sie bereit, diese harte Handlung in Anführungsstrichen von der Sarah auszuhalten? Der Grund war, Gott gab ihr eine Zukunft. Hagar, ich habe hier einen Segen für dich, aber damit du ihn wirklich genießen kannst, musst du vorher nochmal zurück. Und sie tut's. Was für eine Frau. Sie glaubte und tat's. Und warum ließ sie sich drauf ein? Sie war eine entlaufene Sklavin, ja. Würde jemand sie irgendwo finden, dann war das so gut wie ein Todesurteil. Zusammen mit einem Baby hatte sie überhaupt keine Überlebenschance. Doch wenn wir 4 Kapitel weiterschauen, und wir können das ja, wir blättern einfach in der Bibel vorwärts, wir können da was erkennen, das für sie noch völlig dunkle Zukunft war. Wir können sehen, 4 Kapitel später, wie Hagar dort eine Freie wurde. Sklavendasein, Vergangenheit, jetzt ist sie frei. Dann kann sie den Segen wirklich genießen. Braucht nicht mehr ständig über ihre Schulter zu gucken, ob vielleicht irgendwo das auffällt, dass sie eine Entflohene war. Merkt ihr, sie glaubte dem Engel des Herrn und geht zurück und erträgt alle Misshandlungen. Warum? Weil sie die Zukunft sah, die Gott ihr bereits gegeben hatte und sie vertraute ihm, obwohl sie es noch nicht erkennen konnte. Merkst du, was es heißt? Vielleicht steckst du gerade in einer richtig miesen und schwierigen Lage. Am liebsten möchtest du vielleicht fliehen, wie die Hagar, und sehnst dich nur nach dem Ende dieser Phase und jammerst und betest und flehst, genau wie Hagar. Doch Gott lässt dich drin stecken. Warum? Weil er 4 Kapitel später in deinem Leben etwas bereithält, das die Erfüllung deiner Sehnsucht und Freude daran dann erst möglich macht. Er weiß es, doch du weißt es nicht. Noch nicht. Er weiß es, weil er diese 4 Kapitel in deinem Leben vorwärts schauen kann, vorwärts blättern kann. Was für dich noch Zukunft ist, ist für ihn bereits alles Gegenwart. Die entscheidende Frage ist, vertraust du ihm? Vertraust du Gott so sehr, dass all das Schwere und das Negative in deinem Jetzt du gerne erträgst, weil du weißt, dass er das Gute, was er versprochen hat, zu 100% erfüllen wird. Und deshalb warten sich lohnt, deshalb ausharren sich lohnt, deshalb ertragen sich lohnt, um zubereitet und fit zu werden, weil erst 4 Kapitel später du in der Lage bist, das wirkliche Gute zu genießen. Manchmal lässt uns Gott eine schwere Wegstrecke gehen, weil nur dieser Weg uns zum Segen führt, den er für uns hat. Mit anderen Worten, wenn du betest, erhört dein Gott deine Gebete in der Weise, was du von ihm erbitten würdest, wüsstest du das, was Gott jetzt schon weiß. Aber du tust. Vertraust du ihm? Das ist die Frage. Und die Hagar tat's. Zweitens werfen wir mal einen Blick auf die Sarah, die keine Kinder bekommen konnte und daran verzweifelt. Vers 4 gibt uns eine Idee, so ein Gedanke von der Lage der Sarah. Da steht über die Hagar, als sie merkte, dass sie schwanger war, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Und dieses Herabsehen, Verachten, verächtlich anschauen. Das war hier. Warum? Die Frauen, wir haben es gerade schon angeschaut, Sarah und Hagar, die lebten in einer Gesellschaft, in der Kinderkriegen das Wichtige war. Warum? Es ging um den Erhalt des ganzen Clans. Familie war wichtiger als der Einzelne, als das Individuum. Nicht schwanger zu werden für eine Frau war deshalb ein Defekt. Keine Kinder zu kriegen, eine Schande. Entwertung der Frau. Und deswegen schaute die Hagar verächtlich auf die Sarah. Und Sarah fühlte sich verachtet. Und das noch obendrein, wie sie sich selber schon vorher gesehen hatte. Hier geht es also nicht nur darum, dass es schon so lange gedauert hatte, 10 Jahre seit Abraham die Verheißung bekommen hatte, einen Sohn mit der Sarah zu kriegen. Nein, 10 Jahre hatte sie mit der Hoffnung gelebt, dass es trotzdem irgendwie klappen könnte. Und es war nichts, nur um wieder enttäuscht zu werden. 10 Jahre hatte sie dieses Tuscheln der anderen Frauen, die alle mit ihrem Kinderwagen durch die Gegend gerannt sind, ertragen und so. 10 Jahre hatte sie damit gelebt, keine echte Frau zu sein. Und jetzt begegnet ihr Verachtung im eigenen Haushalt von jemand, der überhaupt kein Recht dazu hatte. Sowas tut was mit dir. Das ist hart. Der Druck, den eine solche Gesellschaft auf Frauen ausgeübt hat, der war immens. Und du konntest noch nicht mal aktiv was dagegen tun, oder? Du konntest mit deinem Mann schlafen, Sex haben und warten, das war alles, mehr nicht. Und zusätzlich in solchen Kulturen wie damals, da hatten die meisten Leute gedacht, es liegt eh an der Frau, obwohl jeder wusste, es könnte auch anders sein. Was Sarah zu ertragen hatte hier, war keine leichte Situation. Das Wort kinderlos in Vers 1, da spricht Bände. Und wir können froh sein, dass es heutzutage anders ist in unserer Gesellschaft. Doch ich frage mich, ist es wirklich anders? Gibt es da nicht ganz genauso Dinge, die als gesellschaftliche Norm gelten und wer sie nicht erfüllt, auf den wird herabgesehen? Und völlig wurscht, ob es sich um diese Norm einer ganzen Gesellschaft, einer Gruppe von Kumpels in der Schule, ein Verein, eine Gemeinde oder Kultur am Arbeitsplatz handelt. Erfüllst du die Norm, bist du wertvoll, dann bist du akzeptiert, dann gehörst du dazu. Tust du es nicht, wird auf dich herabgesehen, dann wirst du verachtet und vielleicht sogar gemobbt. Was ist in unserer Gesellschaft, wenn eine Frau ein paar Kilo zu viel hat? Was ist in der Schule, wenn einer keine Markenkleidung trägt? Was ist in einer Gemeinde, wenn du nicht zur Gebetsstunde gehst oder das falsche Vokabular benutzt? Jede Gruppe hat ihre Maßstäbe und Normen und in unserer Kultur bist du draußen vor, wenn du eben nicht fit und sportlich und attraktiv und karrierebewusst und politisch korrekt und demokratisch und tolerant bist und so. Besser bist du es sonst? Sonst wirst du verachtet. Sonst schauen die anderen auf dich herab. Und wie gesagt, das gilt für alle Gesellschaften und Gruppen und Gemeinschaften und Vereine und Gemeinden und Cliquen und so. Dort wird bestimmt, ob du dazugehörst oder eben nicht. Ja? Dort wird deine Identität festgelegt und du tust dein Äußerstes daran, um wirklich Wert und Bedeutung zu haben. Doch habt ihr mal gemerkt, hier bei der Sarah war es eben nicht nur eine psychologische Angelegenheit. Das Ganze hatte auch eine geistliche Dimension. Und wisst ihr, ganz genau so ist es heute auch. Es hat auch heute eine geistliche Dimension, wie du mit gesellschaftlichen Normen umgehst. Wisst ihr, die Sarah, die glaubte an Gott, sie betete zu Gott und so. Und sie unterschied sich von den Nachbarn, die mit Gott nichts am Hut hatten. Doch kaum ging es darum, was ihr wirklich wichtig war. Da musste sie eine Entscheidung treffen. Gottes Zusagen vertrauen oder nicht? Geduldig mit Gott zu rechnen, auch wenn es sich scheinbar nicht auszahlt. Da ging es an die Substanz hier. Und als es an die Substanz ging, stand sie vor der Entscheidung, Gott oder ein Baby. Und sie wählte das Baby. Merkst du, was das heißt, wenn deine Gruppe, Gemeinschaft, Verein oder Gemeinde dir sagt, du solltest so und so sein und falls nicht, dann zählst du nichts, dann bist du ein Niemand und so, da hast du keine Bedeutung. Die Entscheidung, die du dann triffst, die offenbart deinen wahren Gott. Dort nämlich holst du dir deine wahre Erfüllung. Dort siehst du deine wahre Errettung. Als es wirklich zum Punkt kam, ließ Sarah Gott sausen und nahm die Sache selber in die Hand. Das, was die Gesellschaft ihr sagte, die Maßstäbe, die sie aus ihrem Umfeld als die richtigen annahm, die waren ihr wichtiger als die Zusagen Gottes, die waren ihr wichtiger als Gottes Wort. Alles zu tun, um auf keinen Fall kinderlos zu sein, das war ihr wahrer Gott und dem opferte sie. Für den tat sie alles. Und es mündete in einer Katastrophe. Erhoffte Erfüllung blieb aus. Die Ironie in dieser Geschichte, wenn ihr das hier so seht, ist, dass die Sarah genauso eine Sklavin war wie die Hagar. Die Hagar physisch und die Sarah geistlich und emotional. Ergebnis, die Lage hat sich nicht verbessert, die Lage hat sich verschlechtert. Und dann sehen wir drittens den Abraham, der mit beiden Füßen voll ins Fettnäpfchen trat. Ja. Wie Vers 2 hier übersetzt wird, Abraham war einverstanden mit der Sarah. Das verschleiert so ein bisschen die Aussage, die da tatsächlich steht. Die Elberfelder ist ein bisschen wortwörtlicher. Abraham hörte auf die Stimme Sarahs. Wenn du diese Übersetzung hörst, hört da auf die Stimme Sarahs, klingelt da was bei dir? Das sind exakt die gleichen Worte, die Gott dem Adam als Begründung gegeben hat nach dem Sündenfall für alles Leid und Mühsal, Schmerz und Schlamassel, der da aus seiner Entscheidung entstanden ist. Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast, wird dein Leben schwer, ja. Deine Arbeitserfüllung, Dornen und Disteln und so werden durch das Ganze durchziehen und dein Überleben kostet echten Schweiß. Genau die gleichen Worte gebraucht der Schreiber dort. Und indem der Schreiber genau die exakten gleichen Worte gebraucht, in unserem Text wie auch nach dem Sündenfall, zeigt er uns eigentlich, um was es hier geht. Das Problem war nicht, dass hier der Abraham auf die Stimme seiner Frau gehört hat, sondern das Problem war, dass er genau dasselbe getan hat, was Adam getan hatte. Er hatte sich entschlossen, Gott draußen vorzulassen. Er hatte sich entschlossen, seinen eigenen Weg zu gehen, Gottes Betriebsanleitung für uns Menschen einfach zu ignorieren. Er hatte sich entschieden, selber zu entscheiden, was gut und falsch und schlecht und so weiter ist. Ja, das Ganze ist eine jämmerliche Idee. Seht ihr, Hagar und Sarah, das sind im Grunde genommen zwei verschiedene Weisen, in dem Versuch zu Gott zu kommen, Gottes Segen zu bekommen. Hätte Abraham gesagt, ich mache da nicht mit. Ich warte auf den Segen eines Sohnes, den er mit der Sarah zusammen haben würde, dann hätte er sich auf nichts anderes als auf Gnade verlassen. Warum? Die Sarah konnte keine Kinder kriegen, ja. Gottes Gnade und Gottes Eingreifen war der einzige Weg. Doch hier stimmte er mit Sarahs Vorschlag, zusammen mit der Hagar ein Kind zu bekommen, überein. Und weil Sarah unfruchtbar war, er aber nicht zeugungsunfähig, was letzten Endes seine eigene Aktion Nachkommenschaft und einen Erben zu bekommen. Mit anderen Worten, Hagar ist der Weg der eigenen Werke, Sarah der Weg der Gnade. Hagar, Gottes Segen durch Leistung zu bekommen, Sarah, Gottes Weg und Gottes Segen geschenkt bekommen. Er hätte warten sollen. Und wisst ihr, genau das unterstreicht der Apostel Paulus im Neuen Testament im Galaterbrief Kapitel 4. Da lesen wir Vers 21 bis 23. Wollt ihr euch dem Gesetz unterwerfen? Sagt mir, hört ihr denn nicht das Gesetz? Es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einer war von der Sklavin und der andere von seiner Frau. Der Sohn der Sklavin wurde auf gewöhnliche Weise geboren. Der Sohn seiner Frau aber war die Folge der Zusage Gottes. Als Sarah hier mit ihrem Vorschlag kam, stand Abraham vor zwei Möglichkeiten. Rettung durch Werke oder Warten und Errettung durch Gnade. Und er entschied sich für Werke. Ergebnis: Leid, Plage, Schmerz, riesiges Beziehungschaos und die ganze Sache explodierte vor seiner Nase. Warum ist es so? Rettung durch eigene Anstrengung mündet immer in innerer Gebundenheit. So ist das. Immer in innerer Versklavung. Du bist gefangen. Wenn du einen anderen oder etwas anderes auf den Thron deines Lebens zulässt als den lebendigen Gott der Bibel, dann raubt es dir alle Freiheit. Was war die Lösung in unserem Text hier? Wie werden wir befreit zum Weg der Gnade, weg aus der Sklaverei? Wie funktioniert es? Dazu sehen wir den vierten Charakter hier, den Engel des Herrn. Er taucht auf, Vers 7. Der Engel des Herrn aber fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste. Hagar, Sklavin Sarais, wo kommst du her? Wo gehst du hin? Ich bin meiner Herrin davongelaufen. Geh zu deiner Herrin zurück und ertrage ihre harte Behandlung. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Ist dir das aufgefallen? Habt ihr genau hingehört? Dieser Engel war kein einfacher, gewöhnlicher Engel. Deswegen steht da auch nicht, ein Engel des Herrn fand sie, sondern der Engel des Herrn fand sie. Hier redet Gott selbst. Woher wissen wir das? Er sagt, geh zurück, ertrage Sarahs harte Behandlung, ich werde dir unendliche Nachkommen schenken. Hier redet nicht ein Engel als ein Bote Gottes, hier spricht Gott selbst. Als der Engel Gabriel der Maria gesagt hat, ja, und erschien und ihr die Jungfrauengeburt ankündigte, und sie war ja nicht dumm, ja, da sagt sie so, wie soll denn diese ganze Sache funktionieren? Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen und so. Und dann sagt der Engel hier, der Heilige Geist, das ist also Gott selbst, die dritte Person der Dreieinheit, er wird über dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten, darum wird das Heilige, das aus dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Merkt ihr, er sagt hier nicht, ich werde das tun, sagt der Gabriel nicht. Er sagt nicht, ich werde dich befruchten. Der Engel des Herrn, das ist Gott selbst, die zweite Person der Dreieinheit, bevor sie Mensch wurde. Deswegen reagiert die Hagar absolut verwundert und überrascht und sagt dort wörtlich, du bist der Gott, der mich sieht. Und sie nennt Gott El Roi, Gott sieht. Und damit ist sie die einzige Frau in der Bibel überhaupt, die Gott einen Namen gibt. Normalerweise offenbart Gott seinen Namen selbst. Hagar ist hier absolut verwundert. Ich bin sogar am Leben geblieben, nachdem ich ihn gesehen habe. Bob Adley, das ist ein Theologe in Amerika, der schreibt dazu, im Orient, im alten Orient galt es als selbstverständlich, dass man sterben würde, wenn man Gott sah. Kann man nachlesen, ja, in 1. Mose 32 oder in 2. Mose 33 und so. Hagar ist schockiert, dass Gott, das heißt der Engel des Herrn, zu ihr gekommen ist und dass sie ihn gesehen hat und dennoch am Leben geblieben ist. Und im Kontext ist es hier ein bisschen schwer zu erkennen, schreibt er, ob erstens mal sie erstaunt war, eine physische Manifestation der Gottheit zu sehen, ich habe die Gottheit gesehen, oder ob sie erstaunt war, dass Gott sie gesehen hat und mit solcher Ermutigung und Fürsorge zu ihr gekommen ist, dass sie sagt, die Gottheit hat mich gesehen. Wisst ihr, ich denke, beides ist wahr. Überall sonst, wo Menschen im Alten Testament Gott begegnet sind, dann war das ein sehr erschreckendes Erlebnis. Die Distanz zwischen Gott und uns wird absolut deutlich gemacht am Berg Sinai zum Beispiel, ja. Da musste Abstand gehalten werden, als da Gott Mose die Gebote gegeben hat. Die Tiere mussten Abstand halten. Wer zu nahe kommt, der fiel tot um. In der Stiftshütte, da war das Allerheiligste abgetrennt. Die Bundeslade im Allerheiligsten dort. Symbol der Gegenwart Gottes. Die stand dort separat und wer unaufgefordert oder ohne Opfer nahe kam, der fiel tot um. Doch hier, merkt ihr, was die Hagar berührt, ist Gottes Nähe. Was Hagar total überrascht, ist Gottes Nahbarkeit. Er ist da. Er sieht sie in allen Problemen und allen Schwierigkeiten und kümmert sich. Seht ihr, die Antwort für Hagar, aber auch Sarah, Abraham, ist auch die Antwort für uns, ist der Engel des Herrn, die zweite Person der Dreieinheit, Gott, der seine Herrlichkeit verlassen hat und Mensch geworden ist. Weihnachten ist ja noch nicht so schrecklich lange her. Und da erinnern wir uns besonders, dass Gott als Baby geboren wurde im Stall von Bethlehem. Und das war das Merkmal für die Hirten, hatten wir gesehen, ja. Ihr findet ein Kind in der Krippe liegend, ja. Von einem Baby hat keine Angst. Oder wenn wir Jesus am Kreuz sehen, hielt er seine Arme ausgebreitet, festgenagelt sozusagen, aber gleichzeitig ausgebreitete Arme sind ein Willkommen. Fürchtet euch nicht, ich tue euch nichts. Und für die Feinde betet er sogar und lädt uns ein, alle, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Merkt ihr, hier ist die Antwort für die Hagar. Ihn gesehen zu haben und seine Nähe zu erfahren, das ließ sie zurückgehen und die harte Behandlung der Sarah über sich zu ertragen, um so auf den Segen zu erwarten, den Gott für sie hat. Was die zweite Person der Dreieinheit, hier der Sohn Gottes, der Hagar, gesagt hat, dasselbe gilt für uns auch. Ich nehme dich wahr. Hieran kannst du erkennen, ja, wie wichtig du für mich bist. Ich bin für dich gestorben, ich bin für dich da. Merkt ihr, hier ist nicht nur die Antwort für die Hagar, hier ist auch die Antwort für die Sarah. Sie wollte nicht warten. Sie war des Wartens müde, auf Gottes Eingreifen zu vertrauen. Sie wollte lieber die Erfüllung und den Wert und Anerkennung, die ihr die Gesellschaft von damals vorgegaukelt hat, um jeden Preis, statt mit Gottes Zusagen zu rechnen. Doch hier in der zweiten Person der Dreieinheit ist die Antwort. Oh, wir sind so geschaffen, dass wir für irgendetwas leben wollen. Für ein Ziel, das wir anstreben. Etwas, das wir verherrlichen, das wir anbeten. Jeder hat sowas. Jeder. Und jeder hat was, für das er lebt. Ob das nun Macht oder Karriere oder Einfluss oder Opferbereitschaft oder Kinder oder Politik oder Sport oder Fitness oder Stand in der Gesellschaft oder völlig egal, was es ist. Jeder hat was, für das er sich so einsetzt. Und das treibt uns an. Und diesem Gott opfern wir. Doch solch ein Gott auf dem Thron tut nichts anderes, als ständig nur einzufordern. Und das Ergebnis, es reicht nie. Das Ergebnis ist Chaos und Neid und Stolz und Verletzungen und so und Leere. Warum will denn Gott, dass wir ihn alleine anbeten? Warum will Gott, dass wir nur ihn auf dem Thron haben? Wenn wir unsere Ersatzgötter sehen, dann merken wir, wir opfern ihn und es reicht nie. Aber warum sollte es anders sein, wenn der lebendige Gott auf unserem Thron sitzt? Er ist der einzige Gott, dem wir nicht opfern, sondern der sich für uns geopfert hat. Das ist der Punkt. Er ist der Gott, der uns nahe gekommen ist. Er ist der Gott, der nicht auf sich selbst schaut, sondern der für uns ist. Gott draußen vorzulassen, befreit nicht, es versklavt. Als Abraham vor der Wahl stand, warten auf Gottes Gnade oder eigene Werke, entschied er sich für Werke. Er hörte auf seine Frau und die Sache ist in sein Gesicht explodiert. Gott allein an die erste Stelle zu setzen, ist der einzige Weg zur Freiheit. Der einzige Weg zur Freiheit für die Hagar, der einzige Weg zur Freiheit für die Sarah, der einzige Weg zur Freiheit für den Abraham und der einzige Weg für dich und mich. Amen. Lasst uns aufstehen und zusammen beten. Es können ruhig noch einige mit uns beten, laut und deutlich, und ich mache dann Schluss.